Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, auch wenn es ein bisschen warm ist. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass es so warm hier schon mal war. Aber irgendwie schaffen wir das. Ich hoffe, ihr schafft die Konzentration und ich schaffe das auch irgendwie, sodass wir Gottes Wort nicht nur vernehmen, sondern in uns hineinlassen. Heute geht es um göttliche Weisheit leben. Ihr habt eben gehört, wie sich die Weisheit im Buch der Sprüche vorstellt. Ich fand dieses Kapitel unheimlich inspirierend oder auch so ansprechend. Das macht doch Spaß darauf, Weisheit zu erleben, oder? Sind hier welche dabei, die sagen würden, ich bin weise? Ihr könnt die Hand heben. Aber weise Leute outen sich ja nicht. Also seid ihr alle irgendwie weise, oder? Sehr gut. Gut gemacht. Wir machen einen Streifzug in dieser Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Ich finde super, dass wir das zusammen machen, der Gregor und ich, sodass wir 6 Predigten darüber haben können, was uns die Weisheit Gottes lehren möchte. An sich stellen wir uns ja auch immer wieder die Frage, wie kann ich gut leben? Wie kann ich das Leben meistern? Wie kann ich die richtigen Entscheidungen treffen in meinem Leben? Was macht das Leben wirklich aus? Wie kann ich das lernen? Und ich hoffe, dass wir darauf ein paar Antworten finden, denn das ist das Ziel der Weisheit. Sie lädt uns ein, sie zu leben. Das Leben gut zu leben ist Weisheit. Also ich bin auf dieses Thema gekommen, als ich im Kontaktstudium war in Eversbach, wo wir auch ein paar Einheiten über das Alte Testament hatten oder auch eine Klausur darüber geschrieben haben. Und da war auch ein Part eben über die Weisheitsliteratur im Alten Testament und das fand ich sehr ansprechend. Habe mich nochmal ein bisschen in die Sprüche hineingelesen, habe gedacht, meine Güte, die sind ja super. Die machen total Spaß. Wenn ihr die Sprüche lest, das macht richtig Spaß. Was ist denn Weisheit überhaupt? Ja, wie sollen wir das überhaupt definieren? Wikipedia ist ja das Erste, was man guckt, ne? Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft und dann sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Das bedeutet, ich verstehe mich in meiner Umwelt und treffe aufgrund Überlegungen gute Entscheidungen. Das ist das, was Wikipedia sagt. Aber ich sage, das ist ja noch ein bisschen mehr. Ich glaube, dass die Weisheit auf einer göttlichen Weltordnung besteht. Dass es nicht nur Naturgesetze gibt, die auch göttlich sind, sondern eben auch Lebensinhalte, die Gott geschaffen hat, die ein bestimmtes System hervorbringen. Er hat die Erde mit Weisheit erschaffen. Und weise zu sein bedeutet für mich, die göttlichen Ordnungen zu verstehen und nach ihnen zu leben. Die göttlichen Ordnungen zu verstehen und dann nach ihnen zu leben. Das ist es. Es ist die Fähigkeit, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und das bezieht ja alle Lebensbereiche mit ein, in denen wir uns befinden. Dass unser Charakter mit Ehrlichkeit, Fleiß, Disziplin, das sind unsere Beziehungen, in denen wir leben, mit fremden Menschen, genauso wie mit Menschen, mit denen wir eine enge Beziehung leben, Familie, Ehe, all das wird thematisiert in den Sprüchen. Der Umgang mit Menschen allgemein, aber auch Geld, ganz viel, oder Erfolg, all das wird thematisiert. Auch Faulheit zum Beispiel. Sehr interessant. Diese Weisheit unterscheidet sich aber vom Gesetz oder von den Geboten enorm. Wenn wir jetzt das Buch der Sprüche lesen und die Sprüche hören, dann sind das keine Gebote oder Gesetze, sondern es sind Lebensweisheiten. Ja? Die Weisheit gebietet nicht, sondern sie wirbt um Einsicht. Sie fleht um Einsicht. Sie fleht um kluges Denken, um Nachdenken. Sprüche 1, Vers 10 sagt das. Sie wirbt um Einsicht. Und jetzt kommt ein wunderbares Beispiel, das ich gelesen habe im Kapitel 1. Das könnt ihr mitlesen. Sprüche 1 ab Vers 10. Warum jetzt zum Beispiel die Einsicht wichtig ist, ja? Lass dich nicht von gewissenlosen Menschen verführen, die zu dir sagen, komm, geh mit uns. Wir legen uns auf die Lauer und wenn Leute vorbeikommen, schlagen wir sie tot. Einfach so. Wir machen es wie der Tod. Wir reißen sie mitten aus dem Leben heraus und befördern sie, so wie sie sind, einfach ins Grab. Ihr Hab und Gut, das nehmen wir und füllen unsere Häuser damit. Und die Beute teilen wir miteinander. Komm, mach mit. Kennt ihr solche Leute? Ist euch sowas schon mal passiert? Das ist ein überspitztes Beispiel natürlich, ne? Stellt euch vor, ihr begegnet so jemandem und jetzt ist es weise zu sagen, nein, ich komme nicht mit. Das ist weise. Das heißt, wenn jemand so eine Entscheidung trifft, ist er ein Stück weiser geworden. Deshalb ist es auch ein großes Thema in der Bibel. Es betrifft das Leben an sich, es betrifft unsere Lebensführung in jedem kleinsten Bereich. Überall da, wo du Entscheidungen triffst, wenn du morgens aufstehst, bis abends, wenn du ins Bett gehst, triffst du Entscheidungen. Und die guten Entscheidungen zu treffen, ist weise. Wie kann ich das gut leben? Also wie passiert das jetzt? Die Weisheit wirbt ja darum. Sie bittet uns darum, darauf einzugehen. In Sprüche 3 gibt es ein wunderbares Gedicht der Weisheit. Das könnt ihr auch mitlesen, soweit ich weiß. Ja. Wie glücklich ist ein Mensch, der die Weisheit gefunden und Erkenntnis erlangt hat. Weisheit besitzen ist besser als Silber, wertvoller als das reinste Gold. Sie ist kostbarer als Edelsteine. Nichts, was man sich wünschen könnte, ist mit ihr vergleichbar. Mit der rechten Hand bietet sie dir langes Leben und mit der linken Hand Wohlstand und Ansehen. Sie erfüllt dein Leben mit Glück und Sicherheit. Ein Locken, ein Flehen, gebrauche mich, verbinde dich mit mir, mit der Weisheit. Die Weisheitsliteratur ist jetzt nicht nur das Buch der Sprüche, sondern zur klassischen hebräischen Weisheitsliteratur gehört auch das Buch Hiob und auch das Buch Prediger. Auch mit dem Anhang das Hohelied der Liebe, was sozusagen der Höhepunkt der Freude ist, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber es gibt Weisheit eben nicht nur auch in diesen vier Büchern, sondern es durchzieht die ganze Bibel. Die Psalmisten nutzen die Weisheit. Und auch im Neuen Testament wird darum gerungen, Weisheit zu leben, wobei wir in Jesus Christus die Fülle der Weisheit haben. Weisheit hat zunächst nichts mit Wissen zu tun. Hat zunächst doch mit Wissen zu tun, das heißt mit Erkenntnis, die gesammelt werden. Ihr merkt, wenn ihr die Sprüche lest, das sind alles Erfahrungen, die aufgeschrieben werden, die jemand gemacht hat. Dabei geht es aber nicht nur um das Erkennen dann allein, aha, das habe ich erkannt, sondern vielmehr auch um die Umsetzung des Erkannten in der Lebensgestaltung. Das heißt, ich höre nicht nur, sondern ich tue das dann auch. Und das sind die zwei zentralen Kategorien der Weisheit, erkennen und tun. Erkennen und tun. Das Buch der Sprüche behandelt diese beiden Kategorien vor allen Dingen in sehr positiver Weise, indem es die Möglichkeiten einer auf weisen Erkenntnissen beruhenden Lebensgestaltung aufzeigt. Tu das und du bist weise. Tu das und du bist ein Tor. Ein Dummer, hat nichts mit Fußball zu tun. Ja, ein nicht so kluger Mensch. Und ich finde die Sprüche deshalb so gut, weil sie so bildlich beschrieben sind. Ja, wenn du sagst, wenn du zu deinem Kind, Teenagerkind sagen willst, du bist ein fauler Sack, dann sagst du das mit den Sprüchen viel besser, viel effektiver. Du sagst dann, liebes Kind, die Tür dreht sich in ihren Angeln und der Faulpelz in seinem Bett. Und ich bin sicher, sie versteht genau, was du meinst. Sie versteht genau, was du meinst. Also ihr seht, sie sind auch gerne mal mit einer Prise Humor bestimmt. Ja, in Sprüche 11, Vers 22 steht ein goldener Ring im Rüssel einer Wildsau. Ja, so ist eine schöne Frau ohne Benehmen. Oder wenn du deine Bekannten, deine Verwandten zu oft besuchst, gehst du ihnen auf die Nerven und sie werden dich leid. Sehr weise. Aber sie sprechen auch Klartext. Sie sprechen offen und frei und sagen dir, kann man Feuer in der Tasche eines Gewandes tragen, ohne das Gewand in Brand zu stecken? Kann man über glühende Kohlen laufen, ohne sich die Füße zu verbrennen? Ebenso wenig kann man mit einer Frau eines anderen schlafen, ohne die Strafe dafür zu bekommen. Klartext. Oder andere machen nachdenklich. Sprüche 14, Vers 13. Hinter dem Lachen kann sich Traurigkeit verbergen. Wenn dann die Freude vorüber ist, ist dein Schmerz noch da. Oder Kapitel 20, Vers 5. Guter Rat liegt tief im Menschenherzen wie Wasser in einem Brunnen. Wer Verstand hat, der holt ihn hier herauf. Irgendwo in uns drin liegt Weisheit und wer Verstand hat, der holt ihn herauf. Aber die Sprüche haben auch ihre Grenzen. Sie wurden nicht irgendwie als leere Versprechungen oder starre Lebensregeln geschrieben, denn wer nur ein bisschen Verstand hat, wer nur ein bisschen darüber nachdenkt, kommt irgendwann auf einen Vers, findet irgendwann einen Vers und sagt, das stimmt so doch gar nicht. Oder nicht immer. Viel besser, so stimmt es nicht immer. Zum Beispiel der Vers, wer seine Felder bestellt hat, hat viel zu essen. Wer sich mit windigen Geschäften abgibt, hat viel zu hungern. Aber hart arbeitende Bauern geraten in einer Trockenheit in Not und der Träumer gewinnt auf einmal 10 Millionen im Lotto. Und du sagst, ja, und jetzt, was ist mit diesem Vers? Das ist eine Ausnahme. Sowas gibt es. Die Sprichwörter berichten einfach davon, wie das Leben meistens läuft oder wie es im Normalfall sein sollte. Über die Ausnahmen kann man sich Gedanken machen, wenn man die Regel für den Normalfall kennt. Also versuche dich nach den Ausnahmen in deinem Leben zu richten und es wird in einer Katastrophe enden. Ja, wenn der Träumer 10 Millionen im Lotto gewinnt, kann ich das auch. Warum soll ich arbeiten gehen? Das gibt nichts, kann ich dir jetzt schon sagen. Die Regel ist, dass der Gottesfürchtige, der Anständige, der Fleißige und der Weise vielfältigen Lohn in seinem Leben bekommt. Das ist auch das, was die Weisheit uns durch Hiob und der Prediger lehren will, die Grenzen. Sie zeigen uns die Grenzen des Weges auf, du erntest immer, was du säst. Aber manchmal kommt der Tor mit seiner Dummheit davon. Oder der Kriminelle mit seiner bösen Tat kommt manchmal davon. Das sagt uns auch das Buch Hiob, das ist eine Grenze. Aber du verstehst das Leben nur in der Verbindung mit Gott. Oder der Prediger fragt eher nach der Sinnfrage, warum lebe ich überhaupt, was soll das alles hier? Ich habe mit Reichtum, ich habe mit Freude, ich habe mit Wohlstand. Alles versucht irgendwie das Leben zu füllen und das ist ein Haschen nach Wind. Nichtigkeit. Aber am Ende sind sich alle drei einig, das Buch der Sprüche, Prediger und Hiob. Denn sie sagen, der Anfang der Weisheit ist immer die Furcht vor Gott. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht vor Gott. Hiob zum Beispiel schreibt, das könnt ihr mitlesen, 28, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und meiden das Böse, das ist Einsicht. Und der Prediger schreibt in seinem letzten Kapitel, Vers 13, lasst uns doch mal am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Das ist der Sinn. Oder Sprüche 9, Vers 10, die Weisheit, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Dieser Ausspruch, die Furcht des Herrn, das kommt 43 Mal so als direkte Aussage in der Bibel vor. 43 Mal, allein 10 Mal davon in dem Buch der Sprüche. Das bedeutet, das ist eine wirklich wichtige Aussage. Aber was ist die Furcht des Herrn und wieso ist das so wichtig? Zunächst einmal, die Furcht des Herrn ist nicht Angst vor Gott zu haben. Wisst ihr, Angst treibt einen weg, aber die Furcht des Herrn führt einen hin zu Gott. Und das ist der markanteste Unterschied überhaupt. Etwas zu fürchten, was ist das? Das ist eine realistische Einschätzung der Gegebenheiten und damit entsprechend umzugehen. Ich verstehe, wie das funktioniert, was das ist und deswegen gehe ich entsprechend damit um. Ja, zum Beispiel renne ich nicht über eine Autobahn, weil ich die Gegebenheiten erkannt habe, das ist gefährlich. Ich gehe auch nicht in Pamplona, wo die Leute mit den Stieren laufen, auf einen Stier zu und versuche, den zu streicheln. Das mache ich nicht, weil ich weise bin. Einen aktiven Vulkan, den besteige ich nicht. Einfach dessen, weil ich eine realistische Einschätzung der Gegebenheiten habe. Es fehlt, wenn du das tust, der Respekt vor der Realität. Es fehlt der Respekt und die Achtung vor der Situation, die tatsächlich da ist. Und die Furcht des Herrn ist erkennen, mit wem ich es zu tun habe. Wer ist mein Gegenüber und in welcher Beziehung stehe ich zu Gott? Das ist die Furcht des Herrn. Aber da das oft mit Furcht, mit Angst verwechselt wird, dieser Ausspruch Furcht, haben die modernen Übersetzungen wie die NGÜ oder auch die Gute Nachricht Bibel das mit den Herrn ernst nehmen oder auch mit Ehrfurcht übersetzt. Aber im Grunde ist es gut, das zu unterscheiden, Angst und Furcht, dass es nicht dasselbe ist, sondern etwas Entgegengesetztes. Zum Beispiel, als Josua mit ins Heilige Land wollte und die Städte erobern wollte, schickte er 2 Spione nach Jericho, nicht wahr? Und die gingen in die Stadt, wurden fast entdeckt und fanden Zuflucht bei Rahab. Und sie hat sie versteckt. Warum hat sie das gemacht? Sie selber sagt: Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch, sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige Sihon und Og besiegt und getötet habt. Deshalb haben wir allen Mut verloren, keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf Erden. Die Leute in Jericho haben Angst. Rahab hat Ehrfurcht, denn sie beschützt nicht nur diese beiden Spione, sondern sie wird Teil von Israel. Sie geht mitten hinein in den Bund Gottes. Sie wird mit hineingenommen, weil sie Ehrfurcht hat vor Gott. Alle anderen zittern in ihren Häusern und wollen von Jahwe nichts wissen. Und das nennt man in der damaligen Zeit oder in der Theologiesprache der Schrecken Jahwes, der Israel vorauseilt und die Menschen haben Angst davor. Und die Furcht des Herrn ist nur dort zu finden, wo Gott erkannt wird und die Menschen sich ihm unterordnen. Das ist die Furcht des Herrn. Es ist etwas Wunderbares, etwas Positives da drin zu finden. Wer wünscht sich nicht, dass seine Kinder die Weisheit der Eltern übernehmen? Wir wollen nicht, dass sie Angst vor uns haben, sondern wir wollen, dass sie lernen, das Gegenüber zu respektieren und auch ehrfürchtig zu sein gegenüber dem, was die Eltern ihnen beibringen wollen. Deswegen sagt der Psalmist in Kapitel 34, Vers 12, kommt her, ihr Kinder, und hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren, weil es etwas Wunderbares, etwas Grundlegendes ist, um Weisheit zu erlangen. Die Furcht des Herrn ist die Grundlage der Weisheit Gottes. Und nur wer Gottes Liebe und Güte, aber auch seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit immer mehr erkennt und begreift, weiß, was Ehrfurcht vor Gott überhaupt bedeutet. Das hebräische Wort für Furcht ist immer so ein großer Begriff, ein lebendiger Begriff. Bedeutet, dass man von jemand oder von etwas ungeheuer überwältigt und ergriffen ist. Das liegt da mittendrin in diesem Wort. Es ist eigentlich mit dem Wort Ehrfurcht zwar näher beschrieben, aber immer noch nicht ganz gepackt. Gott fürchten heißt, überwältigt zu sein von seiner Größe und Liebe. Es bedeutet, dass ich diesen strahlenden, heiligen und von Licht und Liebe glühenden Gott ehrfurchtgebietend schön finde und mich vor ihm niederwerfe in Ehrfurcht und Anbetung. Deswegen sind alle die, die ihn fürchten, vor ihm auf den Knien. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe und aus Ehrfurcht. Und das zieht sich ins Neue Testament hinein. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern auf dem See Genezareth ist und ein Sturm kommt auf und das Boot wird geschüttelt und geschüttelt und die Leute, die Jünger haben riesen Angst, dass das Boot untergeht und Jesus schläft in dem Boot auf einem Kissen. Und sie wecken ihn und sagen, hey, ist dir das egal, dass wir hier untergehen? Wir fürchten um unser Leben oder wir haben Angst bis zum geht nicht mehr und du schläfst hier. Und Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, wisst ihr immer nicht, wer ich bin? Er steht auf und beruhigt den See und sagt, sei still. Und Wellen und Sturm sind still. Und dann steht da, sie fürchteten sich sehr. Und das ist die Ehrfurcht. Sie sagten sich, was ist das für ein Mensch, der Wind und Wellen befiehlt? Das heißt, sie haben erkannt, dass Jesus eine Macht hat, die weit über die normale Macht eines Menschen hinausgeht und sagen sich, was ist das für ein Mensch? Aber sie laufen nicht weg von ihm, sondern sowas rückt immer ein Stück näher hin zu ihm. Ehrfurcht zu haben, Ehrfurcht vor Jesus. Es ist genau das Gleiche, also etwas sehr Ähnliches hat John Newton erlebt, der in einem Boot unterwegs war auf dem Ozean und dann riesen Wellen kamen und er gesagt hat, wenn ich das überlebe, dann glaube ich an Gott. Aber nicht nur das, sondern er hat Gnade verstanden. Durch sein Leben, was er vorher gelebt hat mit Sklaverei und all dem, hat er irgendwann verstanden, nachdem er dieses Bootserlebnis hatte, was Gnade wirklich bedeutet und schreibt ein wunderbares Lied, das wir kennen unter dem Namen Amazing Grace. Amazing Grace. Und er schreibt in diesem Lied in der zweiten Strophe, "'Twas grace that taught my heart to fear." Also, es war Gnade, dass mein Herz die Furcht gelehrt hat. Und dann, and grace my fears relieved. Und die Gnade hat mich von der Angst befreit. Was bedeutet das? Das erste ist eben das, was Gott ist, der Richter. Oder auch eben die Konsequenz, die mein Leben bis dahin vor sich hergeschoben hat, die mich irgendwann begegnet. Und er sagt, das hat mir Angst gemacht. Und Gnade hat mich das gelehrt, pass auf, ohne mich, also ohne Gnade, wartet das auf dich. Und davor hatte ich Angst. Aber die Gnade hat mich auch von Angst befreit. Denn mit Jesus habe ich ein anderes Ende als dieses. Ich habe Vergebung meiner Schuld und das ist Gnade. Und das aus Gnade. Und deswegen ist das so ein tiefgehender Satz. It was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. Der hat das gelebt dann. Wer heute hier sitzt und Weisheit erlangen möchte, also wer ein gutes Leben haben will, wer gute Entscheidungen von euch treffen möchte, der sollte dort anfangen, bei Jesus. Der sucht die Nähe Jesu. Und versucht zu erkennen, wer das ist. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Gott? Was ist das für eine Person? Und wie steht er zu mir? Versucht das zu verstehen mehr und mehr. Und das ist Erlangen von Weisheit. Christus ist die Weisheit in Person. In Kapitel 8, was die Katrin eben gelesen habe, was am Anfang gelesen wurde, spricht die Weisheit wie eine Person zu uns. Und tatsächlich kann man in diesem Kapitel immer wieder Parallelen finden zu dem, wer Jesus ist. So als ob Jesus sprechen würde, ich bin die Weisheit. Zum Beispiel in Vers 14, das könnt ihr, glaube ich, mitlesen. Ich mache Pläne und führe sie aus. Ich habe die Einsicht und die Macht. Mit meiner Hilfe regiere ich Könige und treffen die Herrscher gerechte Entscheidungen. Mit meiner Hilfe regieren die Mächtigen, die Großen, die für das Recht zu sorgen haben. Alle, die mich lieben, die liebe ich auch. Wer mich sucht, der wird mich finden. Im Neuen Testament wird Christus als die personifizierte Weisheit Gottes bezeichnet. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 3, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In ihm ist Weisheit und Erkenntnis. Oder im Korintherbrief, 1. Korinther 1, Vers 30, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern ihr verdankt es Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugutekommt, die uns ja gerettet hat. Das ist Weisheit, Gnade ist Weisheit Gottes. Das Kreuz ist geschehen, Erlösung am Kreuz für uns, das, was wir im Abendmahl feiern, ist Weisheit Gottes. Und je mehr wir Jesus erkennen und ihm näher kommen, desto besser werden unsere Entscheidungen, desto weiser werden wir. Also, am Anfang weise zu sein bedeutet, die göttlichen Ordnungen zu verstehen und nach ihnen zu leben. Erkenne die Gnade und die Liebe Gottes. Erkenne den Grund, warum Jesus ans Kreuz gehen musste. Denn auch Gerechtigkeit und Heiligkeit ist da ein ganz großer Bereich. Es sind Eigenschaften Gottes. Aber es ist auch die Fähigkeit, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dabei hilft uns der Geist Gottes und unser Verstand, den er uns gegeben hat. Vertrauen auf Jesus ist die Weisheit, die heute gilt. Furcht des Herrn ist, ich vertraue dir, ich gebe dir alles und ich glaube an das, was du getan hast. Und deswegen ist das mein Antrieb, auch das zu leben. In 2. Korinther schreibt Paulus, daher haben wir uns auch das Ziel gesetzt, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Das ist mein Antrieb, Weisheit zu leben. Es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach, den Vers zu lesen und zu sagen, den lebe ich heute. Sondern es braucht Motivation, es braucht Entscheidungen. Und die erste Entscheidung, die du triffst auf dem Weg zur Weisheit ist, ich will Jesus vertrauen und ich will an ihn glauben und ich will, dass er Freude an mir hat. Das ist die Entscheidung, die wir treffen. Und daraus entsteht Weisheit. Und das wünsche ich uns, mir, euch, dass wir darin wachsen als Gemeinde und jeder Einzelne hier auch. Ich bete dafür. Jesus, ich will dir danken für diesen Morgen, für alles das, was du uns gibst. Wir nehmen alles ja aus deiner Hand und wir sind dankbar dafür und wir preisen dich dafür, weil du uns mit Liebe überschüttest, weil du uns auch leitest in unserem Leben, weil wir in dir einen Freund haben. Aber das erkennt man nicht einfach so, sondern wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Weisheit. Wir brauchen dich, damit du uns die Augen öffnest, unsere Herzen öffnest und wir bitten dich darum. So wie du uns einlädst, so lädst du uns auch mit Weisheit ein. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns weise machst, dass du uns die Furcht des Herrn lehrst und dass du uns aber auch dadurch, dass wir diese Furcht lernen, immer näher zu dir hinholst, dass wir immer mehr dahin hineinwachsen, wer du für uns bist, was du für uns getan hast und wer du für uns immer sein wirst. Lass uns diese Erkenntnis groß werden. Und dass wir unser Leben darin verwurzeln, sodass wir gute Entscheidungen treffen können und du Freude an uns hast. Amen.